Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und wir beschäftigen uns heute mit Existenzgründungen und der Frage, warum spielen Frauen eigentlich in der Start-up-Szene in Deutschland bislang kaum eine Rolle. Außerdem in dieser Sendung, wie Elektrobusse als Energiespeicher das Stromnetz entlasten könnten. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Neue Unternehmen wie Facebook, Amazon oder Tesla, die sucht man in Deutschland bislang vergebens. Noch muss man vielleicht sagen, denn es ist hierzulande derzeit ziemlich in, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und Startups wie die Internetbank N26 oder der Lieferdienst Gorillas, die am Kapitalmarkt dreistellige Millionenbeträge einsammeln, zeigen, da tut sich was. Allerdings zeigen diese Beispiele auch, die neuen Existenzgründer haben eines gemeinsam, sie sind männlich. Frauen spielen in der deutschen Startup-Szene bislang eine eher untergeordnete Rolle. Warum ist das so? Fanny Buschert ist der Frage nachgegangen.
In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, neben Firmen wie Google und PwC, liegt das Büro des Startups T-Medica, ein Digital Health-Unternehmen, das Gesundheits-Apps entwickelt. Gegründet wurde es 2016 von Gloria Seibert. Nach einer Karriere in der Unternehmensberatung wollte sie sich etwas Eigenes aufbauen, um das Thema Gesundheit anzugehen. Angetrieben hat sie dabei ein Erlebnis in der eigenen Familie.
Für mich war das ein bisschen ein persönliches Anliegen. Mein Opa hatte einen sehr schweren Multiple-Sklerose-Verlauf und das ganze Thema chronische Erkrankungen und auch Patienten eine individualisierte Therapie zu ermöglichen, war einfach für mich so ein persönlicher Wunsch. Und so bin ich dazu gekommen. Es gab irgendwie damals kein Unternehmen, das für mich passend war. Da war das Thema Gründung für mich eigentlich das Naheliegendste.
Mittlerweile beschäftigt T-Medica über 80 MitarbeiterInnen und vermarktet 6 Apps, die beispielsweise die Beckenbodengesundheit oder die Behandlung von Typ-2-Diabetes digital unterstützen. Am Anfang der Existenzgründung stand Gloria Seibert erstmal vor einigen organisatorischen Herausforderungen.
Ich glaube, die erste Hürde ist, wo fange ich an? Wie gründe ich denn ein Unternehmen? Wo muss ich denn da hingehen? Muss ich da irgendwie zum Gründungsamt gehen oder muss ich zum Notar gehen oder mache ich das einfach so per Brief? Insofern war das alles neu und ich hatte jetzt auch niemanden, der mich da in die Hand genommen hat. Aber es war natürlich auch ein guter Start in ein etwas selbstständigeres Leben.
Laut dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn gab es im Jahr 2021 rund 240.000 gewerbliche Existenzgründungen. An etwa 30% dieser Gründungen waren Frauen beteiligt. Bei jungen, innovativen Start-up-Unternehmen liegt der Frauenanteil einem Report der KfW-Bank nach noch niedriger, bei ca. 20%. Jutta Beiro von der Initiative Frauenunternehmen macht dafür gravierende Versäumnisse verantwortlich.
Es gibt viel zu wenig Vorbilder. Also weibliches Unternehmertum ist in den Schulen gar nicht präsent. Es ist weder in den Schulbüchern erfasst, noch sind Unternehmerinnen im Unterricht präsent. Also das ist echt selten der Fall.
Martina Gstöttmeier hat 2020 Uplift mitgegründet, ein Startup, das Frauen den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit leichter machen will. Eine Hürde dabei: viele Frauen informieren sich umfassend über ihre Möglichkeiten, scheuen dann aber die Umsetzung. Risikoaverses Verhalten. Das sieht Martina Gstöttmeier auch bei Frauen, die gründen wollen. Sie selber hat sich nach dem Studium schrittweise an die Existenzgründung herangewagt.
Ich habe erstmal als Angestellte gestartet und habe dann nach circa 8 Jahren für mich entschieden, ich will in die Selbstständigkeit gehen. Ich habe dann als Freelancer für verschiedene Unternehmen in Berlin gearbeitet. Und in dem Zusammenhang habe ich gemerkt, ich möchte noch einen Schritt weitergehen und selber ein Unternehmen gründen. Und das war für mich ein sinnvoller Schritt, den ich auch Frauen raten kann, die vielleicht noch nicht diesen großen Schritt gehen wollen.
Wer eine eigene Firma gründen will, braucht eine gute Geschäftsidee und vor allem Startkapital. Eine Hürde, an der viele Existenzgründungen scheitern. Für Frauen sei der Zugang zu günstigen Krediten besonders schwierig, sagt Jutta Beiro von der Initiative Frauenunternehmen.
Man muss sich vorstellen, dann sitzen die vor einer Jury und die Jury besteht aus Männern. Und ganz häufig ist es halt so, dass Männer dann auch eher Männer fördern.
Die schwierige Finanzierung von frauengeführten Unternehmen sieht auch die Gründerinnenzentrale in Berlin als Problem. Die Zentrale hat sich auf Orientierung, Information und Vernetzung für Frauen spezialisiert, die sich selbstständig machen wollen. Laut der Projektleiterin Antje Ripking wird bei der Vergabe von Geldern häufig mit zweierlei Maß gemessen.
Wenn es dann mal Gründungen sind, die mehr Geld, viel Geld brauchen, dann bekommen sie tatsächlich andere Fragen gestellt als ein Gründer. Ein Gründer wird eher ermutigt, ja, wollen Sie nicht noch ein bisschen mehr? Eine Gründerin wird tatsächlich gefragt, meinen Sie denn, dass Sie das alles stemmen können?
Auch Martina Gstöttmeier musste bei der Gründung die Erfahrung machen, dass bei der Vergabe von Geldern Vorurteile eine Rolle spielen können.
Wir haben uns für ein öffentliches Stipendium beworben und ich war zu dem Zeitpunkt schwanger. Und bei der Vertragsunterzeichnung wurde halt gesehen, dass ich eben schwanger bin. Und wir mussten damals uns wirklich erklären, inwieweit wir überhaupt gründen können, beziehungsweise auch unsere Arbeit fortführen können.
Familie und Unternehmen miteinander zu vereinbaren, sei nicht ganz einfach, räumt Existenzgründerin Gloria Seibert ein. Aber sie stört, dass dies meist als ein Problem für Frauen gesehen wird.
Ich finde es immer schwierig, das auf die Geschlechterrollen abzustellen, sondern würde eher sagen, es ist definitiv eine große Herausforderung, eine Familie zu gründen und gleichzeitig ein Unternehmen zu starten. Aber ob man das jetzt als Frau oder als Mann machen möchte, das ist, glaube ich, wirklich eine Frage der Priorisierung und dann am Ende des Tages der Aufteilung in der Familie.
Nach Angaben des Familienreports 2020 sind es nach wie vor in der Regel die Mütter, die ihre Arbeitszeit einschränken, um Familie und Beruf zu vereinbaren, nicht die Väter. Unternehmensgründerin Martina Gstöttmeier wünscht sich da auch von der Politik mehr entgegenkommen.
Also insbesondere bei öffentlichen Förderungen gibt es halt gewisse Auflagen und die sind in Verbindung mit Familienplanung oder Familienführung nicht möglich. Und da setzen wir uns auch, meine Co-Founder und ich, sehr, sehr dafür ein und haben da auch schon Ergebnisse erzielt, dass da einfach ein bisschen mehr Flexibilität gerade gegenüber Frauen ermöglicht wird.
Veränderte Rahmenbedingungen können Frauen die Gründung eines Unternehmens erleichtern. Für Gründerin Gloria Seibert braucht es aber auch mehr Bereitschaft für den Sprung ins kalte Wasser.
Auf der anderen Seite tendieren natürlich Frauen immer gerne auch dazu, etwas zu sehr zu durchdenken. Und ich glaube, da braucht es auch einfach dann am Ende den letzten Schwung Mut und es einfach mal probieren, weil die Welt geht nicht unter und hört auch nicht auf zu drehen, wenn irgendwas nicht klappt.
Die Existenzgründerin Gloria Seibert im Beitrag von Fanny Buschert. Warum so wenig Frauen in Deutschland eine Firma gründen? Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden, das wissen wir alle. Aber es gibt dabei einige Probleme. Der Strom fließt halt nur dann, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, und das sorgt für Probleme im Netz. Mal ist zu wenig Strom da, mal zu viel. Wie kann man das ausgleichen? Vielleicht können ja Elektrobusse dabei helfen. In einem Pilotprojekt in Mecklenburg-Vorpommern jedenfalls wird derzeit erprobt, ob die Busse in den Ruhephasen, wenn sie also auf dem Betriebshof stehen, dem Netz auch als Stromspeicher zur Verfügung stehen können. Also Strom einspeisen, wenn zu wenig da ist, und Strom aufnehmen, wenn es zu viel davon gibt. Ralf Hutter kennt die ganze Geschichte.
Hallo. Stefan Lösel geht über seinen Betriebshof in der Kleinstadt Parchim zu einem Elektrobus.
Das ist ein 12 Meter Solobus mit zwei Türen. Der hat 38 Sitzplätze. Und das ist, wenn Sie so wollen, der Standardbus im Regionalverkehr.
Lösel ist Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust Parchim, die im gleichnamigen Landkreis in Westmecklenburg 12 Standorte hat. 200 Linienbusse betreibt die VLP. 30 davon fahren elektrisch. Ab August werden es 45 sein. Mit Fördergeld aus verschiedenen staatlichen Töpfen elektrifiziert die VLP kontinuierlich ihren ganzen Bestand.
Ich glaube, dass wir auch im Bundesvergleich eines der ersten Verkehrsunternehmen sind, die in dieser Größenordnung im Regionalverkehr elektrifizieren.
Gleichzeitig läuft hier ein Forschungsprojekt, das bundesweit einzigartig ist und vom Bundesverkehrsministerium mit über 3 Millionen Euro gefördert wird. Einer der E-Busse wird immer, wenn er auf dem Betriebshof steht, als Speicher fürs Stromnetz genutzt. Die Idee ist: Wenn zu viel Strom im Netz ist, was durch die ungleichmäßige Produktion von Ökostrom immer wieder vorkommt, soll die Busbatterie zu einem geringen Strompreis geladen werden. Und wenn das Netz mal Strom gebrauchen kann, soll der Bus den Strom zu einem höheren Preis wieder einspeisen. So würden sowohl der Netzbetrieb als auch die Busfirma profitieren. Stefan Lösel führt aus der Halle auf den Hof. Der ist rechteckig und eine Seite wird von überdachten Busstellplätzen eingenommen. Insgesamt 27.
Was man an diesem Hof sieht, ist, dass wir hier eine Aufstellung haben, wo jeder Bus seinen festen Stellplatz hat, in einem Carport. An der Rückwand der Carport sind die Wallboxen.
Das bedeutet, jeder Bus hat seinen eigenen Stromanschluss, und zwar einen, durch den Strom in beide Richtungen fließen kann. Hier laden Busse also nicht nur ihre Akkus auf, sie können auch Strom ins Netz einspeisen. Sektorenkopplung nennen das die Fachleute. Lösel erklärt diesen zentralen Begriff in einem Konferenzraum seines Bürogebäudes.
Unter Sektorenkopplung versteht man, dass man unterschiedliche Sektoren wirtschaftlicher Tätigkeit miteinander verknüpft. Hier den Sektor Verkehr mit dem Sektor Energiewirtschaft, insbesondere mit Strom.
Wie sinnvoll das ist, erläutert Lösel am Beispiel der Schulbusse, die die VLP betreibt.
Unsere Busse, die fahren am Vormittag ca. 90 Kilometer im Durchschnitt. Dann haben sie 2 bis 4 Stunden Aufenthalt am Betriebshof. Dann fahren sie am Nachmittag wiederum ungefähr 130 Kilometer, um dann schon am frühen Abend alle wieder auf dem Hof zu stehen. Das liegt einfach daran, dass unser Hauptgeschäft die Schülerbeförderung ist.
Diese Busse brauchen Strom, wenn sie über Land fahren. Wenn sie auf dem Betriebshof stehen, dienen sie als Stromspeicher.
Hier ist die Anzahl der Busse aufgetragen, die ausrückt.
Lösel hat auf einem Laptop eine Präsentation vorbereitet. Er zeigt einen Graphen, der die Anzahl der eingesetzten Busse der VLP im Tagesverlauf abbildet. Um 4 Uhr geht es los, dann steigt der Graph an, bald ziemlich steil. Auf dem Höhepunkt sind 160 der 200 Busse gleichzeitig im Einsatz. Aber ebenso stark fällt die Kurve dann ab und gegen 9 Uhr sind nur noch wenige Busse unterwegs. Am Mittag wiederholt sich das Ganze, wobei die Kurve langsam in den Nachmittag hinabgleitet. An Wochenenden und Feiertagen ist nicht so viel los, dann sind nie mehr als ein Dutzend der 200 Busse gleichzeitig unterwegs.
Da sehen Sie, dass also ein ganz, ganz großer Teil des sonst für die Schülerbeförderung benötigten Fuhrparkes schlichtweg nutzlos rumsteht.
Und gerade an diesen Tagen ist das Überangebot an Ökostrom besonders groß, weil die Wirtschaft weitgehend ruht. Ähnlich ist es in den Schulferien. Lösel sieht deshalb für Firmen wie die VLP langfristig die Möglichkeit verschiedener Geschäftsmodelle, selbst als Notstromversorgung bei einem großflächigen Stromausfall.
Dass wir sozusagen den Batteriespeicher, den wir sowieso schon gekauft haben, um den Bus im Verkehr betreiben zu können, eben auch durch eine andere Nutzung bei sehr geringen Grenzkosten oder bei Grenzkosten gegen Null im Netz vermarkten können und damit sozusagen unseren Strom bezahlen können. Oder im besten Fall sogar noch Geld verdienen.
Tim Stieger teilt diese Hoffnung. Er ist technischer Geschäftsführer der regionalen Stromnetzfirma WMAG Netz, die an dem Forschungsprojekt beteiligt ist.
Wir würden diese Lösung nicht verfolgen, wenn wir sagen würden, sie ist nur eine Randerscheinung.
Das WMAG-Netz erstreckt sich im westlichen Mecklenburg von der Küste bei Wismar bis nach Brandenburg hinein. Die Bevölkerungsdichte sei hier sehr gering, erklärt Stieger. Das bietet zum einen viel Platz für Wind- und Solarparks. Zum anderen sei aber die Stromnachfrage gering. 2021 wurden nur 60% des im Netzgebiet erzeugten Stroms auch hier verbraucht. Der Stromexport ist also beträchtlich. Und in den kommenden 10 Jahren werde sich die hier installierte Ökostromkapazität fast verdoppeln, prognostiziert Stieger. Die Stromüberschüsse seien aber schon heute in vielen Stunden des Jahres so groß, dass sie nicht immer in andere Regionen abgeleitet werden können.
Dann müssen wir Energieanlagen abschalten, ganz gezielt abschalten, um eben diese Überlastung im Netz zu minimieren. Und diese Redispatch-Maßnahmen, die kosten Geld. Und der Ansatz, flexible Verbraucher zu installieren, der Ansatz, Speicher auch zu nutzen, um in diesen Zeitpunkten als Last zu wirken, um diese Abschaltmöglichkeiten weniger stark nutzen zu müssen. Das ist der große Ansatz, den wir unter anderem auch in diesem Projekt verfolgen.
Der E-Bus der VLP kann, wenn er ans Stromnetz angeschlossen ist, von der WMAG digital angesteuert werden, um Strom zu ziehen oder zu liefern. Das entlaste das Netz und könne so helfen, die Netzkosten zu senken, sagt Stieger. Diese Kosten werden über die Netzentgelte auf alle Haushalte und die meisten Firmen im betroffenen Netzgebiet umgelegt. In dünn besiedelten Regionen mit hoher Ökostromerzeugung sorgt das seit langem für höhere Strompreise und damit für Unmut. Tim Stieger will mit diesem Modellprojekt etwas dagegen tun. Ein Weg, der für ganz Deutschland Vorbildcharakter haben könnte, sagt er.
Dann wird das nicht nur in dieser Region, sondern im Zweifel auch im gesamten Bundesgebiet durchaus eine Größe sein, die relevant ist. Denn ich denke, ÖPNV und die Größe dieser Batterien, die diese Busse haben, haben durchaus eine Relevanz, um lokale Effekte tatsächlich zu erzeugen.
Stromnetzmanager Tim Stieger im Beitrag von Ralf Hutter war das über ein Pilotprojekt mit Elektrobussen in Mecklenburg-Vorpommern.